In unserem Bibelkundemodul sind wir mit den ersten fünf Büchern durch, den sogenannten Pentateuch, die fünf Bücher Mose. Und das sechste Buch in der Bibel, das nennt sich Josua. Und interessant ist, es setzt ganz lückenlos fort, wo es im Deuteronomium, wo es im fünften Buch Mose geendet hat. Im letzten Kapitel von Deuteronomium, da lesen wir, dass Mose gestorben ist. Und im ersten Kapitel vom Buch Josua lesen wir, nach dem Tod von Mose, da sprach der Herr zu Josua. Wir sehen also, hier geht es auch chronologisch direkt weiter. Das ist nicht einfach jetzt ein ganz anderes Genre oder ein ganz anderer Bericht, sondern hier geht die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel weiter. Und wir haben, wenn man das Buch Josua gliedern will, gibt es eine Hilfe im ersten Kapitel. Manchmal gefällt es dem Geist Gottes, Gliederungen schon ein Stück weit anzugeben oder dort Hinweise zu geben. In der Apostelgeschichte lesen wir so etwas, wenn Jesus sagt, wie sich die Jünger verteilen sollen, um zu missionieren. Und man merkt, oh, genau dieses Schema hat Lukas angewendet, um sein ganzes Buch zu gliedern. Und so ähnlich finden wir das auch in den ersten Versen von dem Buch Josua. Und zwar heißt es in den ersten zwei Versen, und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose, mein Knecht Mose ist gestorben, so wach dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Die ersten beiden Verse. Was wir hier erkennen, ist eine Art der Vorbereitung zur Eroberung. Zum einen wiederholt Gott den Auftrag, den das Volk Israel hatte, dass sie in dieses verheißene Land hineingehen sollten. Aber wir erinnern uns, das Volk Israel, das kam an eine Stelle bei Kadesh Barnea, da hatten sie Angst bekommen. Die Kundschafter, die da waren, die haben alle gesagt, oh, das sind Riesen und die können wir niemals erobern. Und die sind wieder abgedreht. Und deswegen mussten sie 40 Jahre lang in der Wüste marschieren und durften noch nicht in das Land rein. Und nun bereitet Gott das Volk wieder neu vor. Er gibt erneut diesen Auftrag, nun in dieses Land zu gehen, diesen Jordan zu überqueren. Und das ist ein sehr ermutigender Beginn. Wir können sagen, die ersten fünf Kapitel sind die Vorbereitung zur Eroberung. Es beginnt mit dem Auftrag Gottes. Dreimal wiederholt Gott zu Josua, sei stark und sei mutig. Dreimal. Hier ist eine ganz klare Betonung, wie er Josua nun diese Rolle als Führer, als Eroberer angibt und sagt, sei stark und sei mutig. Du gehst hier in meinem Auftrag. Und im zweiten Kapitel, da lesen wir, dass Kundschafter nach Kanaan, nach Jericho gesandt werden. Und wenn wir uns erinnern, das Volk Israel hatte nicht so besonders gute Erfahrungen mit Kundschaftern im Kanaan. Das letzte Mal haben die ziemlich versagt, außer Josua und Kaleb. Aber diesmal ist es anders. Die Kundschafter, sie kommen nach Jericho, da treffen sie Rahab und die sagen, ja, diese Stadt können wir einnehmen. Der Herr wird mit uns sein. Eine ganz andere Ausrichtung. Und man denkt, ach, endlich ist hier das Volk wieder auf einem besseren Pfad. Es ist so, als würden so die Sünden der Vergangenheit nochmal rekapituliert werden und hier beginnt ein neuer Anfang. Und dann geht es über den Jordan. Und interessant ist, in Kapitel 3 und 4 lesen wir das. Und interessant ist, dieser Jordan, der erinnert total an den Auszug aus Ägypten, Auszug Israels aus Ägypten. Da hat sich ja das Schilfmeer geteilt. Das war dieses große Wunder Gottes, dass er es ist, der das Land hinausführt. Und jetzt plötzlich bahnt sich ein Weg durch den Jordan. Und deutlich wird, oh, Gott ist es auch, der hineinführt. Und man sieht, Gott ist genauso mit dem Volk, trotz dieser letzten 40 Jahre in Ungehorsam, wie er ganz am Anfang beim Auszug aus Ägypten mit ihnen war. Und in Kapitel 5 lesen wir dann, dass sie wiederum etwas erneuern, etwas besser machen. Wir lesen, sie haben wieder die Erstgeborenen beschnitten, alle männlichen Nachkommen wurden beschnitten. Das haben sie in den letzten 40 Jahren in der Wüste, haben sie das vernachlässigt. Obwohl das doch ein Gebot vom Herrn war. Das haben sie nachgeholt. Und die Sünde Ägyptens wurde abgewälzt, heißt es da. Ja, so dieses, nachdem sie Sklaven waren in Ägypten und das vernachlässigt haben, nachdem sie 40 Jahre lang in der Wüste umhergeirrt sind und haben da scheinbar auch nicht so ganz genau auf die Gebote Gottes geachtet, hier beginnt plötzlich wieder ein Neuanfang und man merkt so richtig diese Euphorie, jetzt machen wir es aber richtig. Jetzt wollen wir aber gehorsam sein. Nicht nochmal 40 Jahre in die Wüste. Und außerdem erfahren wir, sie feiern auch das Passafest. Also nicht nur die Gebote, sondern auch die Feste, die gegeben sind, um an die Treue und an die Gnade Gottes zu erinnern, das feiern sie jetzt nach dem Wort Gottes. Und dann auch noch im 5. Kapitel lesen wir, wie Josua sich Gedanken macht, wie kann das jetzt vonstatten gehen, wie können wir diese Städte erobern? Und plötzlich tritt ein Mann zu ihm. Josua ist sich nicht ganz sicher, gehörst du zu uns oder gehörst du zu den Feinden? Und er sagt, ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Und Josua ist ganz erschrocken. Und dieser Mann sagt, nimm deine Schuhe ab. Du stehst auf einem heiligen Boden. Das erinnert uns, genau das Gleiche wurde dem Mose gesagt, als er Gott begegnet ist am Dornbusch. Zieh deine Schuhe aus. Du stehst auf heiligem Boden. Und hier sehen wir auch genauso, wie Gott dem Mose beauftragt hat und ausgestattet hat in dieser Begegnung mit Gott. Da lernen wir hier auch in dieser Vorbereitung, Gott begegnet auch in besonderer Weise dem Josua und ermutigt ihn, in das Land zu ziehen. Also ein ermutigender Beginn, die Vorbereitung zur Eroberung. Das zweite große Teil sind die Kapitel 6 bis 12. Das ist die Eroberung des Landes. Und auch das kann man schon ein Stück voraussehen in den ersten Versen. Ich lese mal die Verse 3 bis 5 aus dem ersten Kapitel. Da sagt Gott zu Josua: Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Hier sehen wir, der Auftrag Gottes an Josua: Nimm das ganze Land ein. Niemand wird vor dir Bestand haben können. Und genau das ist, was wir dann in Kapiteln 6 bis 12 lesen. Es beginnt mit der ersten Stadt, Jericho, Kapitel 6. Und hier sehen wir schon, Jericho können sie einnehmen durch ein Wunder Gottes. Sie ziehen da mit der Bundeslade und den Priestern mit Posaunen da mehrmals um die Stadt, genau nach der Angabe Gottes. Und ohne, dass sie irgendwie auch nur einen Pfeil oder irgendwas in diese Stadt reinwerfen, rums geht die Mauer, bricht die Mauer zusammen. Aber, Kapitel 7, ein gewisser Mann namens Achan beginnt eine Sünde. Das heißt, nach diesem ersten Erfolg, man denkt, oh, jetzt geht's richtig los. Jetzt ist das Volk richtig treu und der Gehorsam wird erneuert und sie haben gelernt aus den letzten 40 Jahren. Und nach diesem ersten Erfolg gegen Jericho sehen wir in Kapitel 7 einen Rückschlag. Der Achan, er vergreift sich an dem Gebannten. Sie sollten nichts von Jericho nehmen. Sie sollten das alles verbrennen, alles zerstören, alles dem Bann weihen. Es war für die Vernichtung bestimmt. Und der Achan, der sieht da einen schönen Mantel und er sieht da schöne Reichtümer und er nimmt sie und versteckt sie in seinem Zelt. Und es kommt ein Fluch über das Volk, sodass sie plötzlich keinen Sieg mehr haben. Aber Josua betet zu Gott. Und der Schuldige wird ausgemacht, das Gericht Gottes wird über ihn verhängt und der Fluch wird abgewendet. Kapitel 7. Und dann Kapitel 8, der nächste Erfolg. Endlich wird Ai, die Stadt Ai, eingenommen. Und zwar durch Demut, durch eine Taktik, die Gott ihnen aufträgt, wo sie einen Hinterhalt legen, wo sie nicht durch große Macht auftreten, sondern durch eine Art demütigen Weg, wie sie diese Stadt einnehmen. Aber nach dem zweiten Erfolg gegen Ai kommt wieder ein Rückschlag. Kapitel 9, die List der Gibeoniter. Da lassen sie sich täuschen von den Gibeonitern. Das war auch ein Volksstamm aus Kanaan und die ziehen sich alte Sachen an und sagen, sie würden von ganz weit herkommen und sie hätten so Tolles über Israel gehört und sie wollen gerne mit ihnen verbündet sein. Dabei war es von den Völkern, die wo Gott beauftragt hat, sie sollen keinen Frieden mit ihnen schließen. Aber sie haben nicht auf Gott gehört, sie haben ihn gar nicht befragt. Die Ältesten haben einfach nur gedacht, ach, das klingt ja ganz nett, wie die uns so den Bauch pinseln, mit dem machen wir mal schön einen Bund und im Endeffekt bereuen sie es. Doch dann, Kapitel 10, Eroberung des Südens. Hier beginnt es wieder mit dem Erfolg. Der ganze Südland Kanaans wird erobert. Die fünf Könige tun sich zusammen und es gibt einen großen Kampf und sie können die besiegen. Das ist auch Kapitel 10, ist das Kapitel, wo Josua dann ruft, Sonne, stehe still, damit sie diesen Sieg ganz einfahren können. Kapitel 11 erfahren wir dann von der Eroberung des ganzen Nordens. Und Kapitel 12 ist dann eine Liste, eine zusammenfassende Liste von all den Königen Kanaans, die sie besiegt haben. Also Kapitel 6 bis 12 ist die Eroberung des Landes. Und dann geht es als drittes um die Verteilung und Organisierung des Landes. Das ist Kapitel 13 bis 21. Und auch hier sehen wir im Grunde schon, dass etwas angewiesen in den ersten Versen, Verse 6 und 7, sagt Gott weiter zu Josua, sei stark und mutig. Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Gott hat dem Josua geboten, du sollst das Land aufteilen. So wie ich es geboten habe. Und genau das lesen wir dann in Kapitel 13 bis 21. Kapitel 13 ist die Verteilung des Ostjordanlandes. Es gab ja einige Stämme, die noch im Ostteil Kanaans, im Osten vom Jordan, die eroberten Gebiete schon unter Mose gerne haben wollten. Und Mose hat geboten, wie die aufgeteilt werden sollten. Und das wird nun hier geregelt. Sie haben noch mitgeholfen, auch das ganze Land Kanaan einzunehmen, zu erobern. Und jetzt wird das aufgeteilt. Und auch die Kapitel 14 bis 19 wird dann gezeigt, wie das ganze Westjordanland aufgeteilt wird. Und zwar nach jedem Stamm. Es wird geguckt, wie groß ist jeder Stamm. Und dann wird nach dem Losverfahren, also nach dem, wie Gott es bestimmt, wird jedem Stamm sein Land zuteil. Aber auch hier sehen wir schon, teilweise, obwohl alle Könige besiegt sind, geschieht die vollkommene Eroberung, die vollkommene Einnahme des Landes, manchmal ein bisschen zögerlich. Lesen zum Beispiel in Josua 15, Vers 63. Wir können das mal kurz lesen. Josua 15, Vers 63. Aber die Jebusiter, die Bewohner von Jerusalem, die Söhne Juda, konnten sie nicht vertreiben. Und die Jebusiter wohnten zusammen mit den Söhnen Juda in Jerusalem bis zum heutigen Tag. Das heißt, die Länder wurden verteilt, aber nicht alle Städte wurden auch sofort eingenommen nach dem Wort Gottes, sondern bei manchen haben sie gedacht, ach, das ist uns gerade ein bisschen zu schwer, wir wollen erstmal unsere Häuser bauen und dann schauen wir mal, wie wir die noch irgendwie da rauskriegen. Und das Resultat ist, die Söhne Judas wohnten zusammen mit den Jebusitern. Und dann die Kapitel 20 und 21, da sehen wir, wie Zufluchts- und Levitenstädte eingerichtet werden. Auch das ist schon nach dem Wort Mose. Gott hat Mose schon beauftragt, dass wenn sie in das Land kommen, sollen sie Zufluchtsstädte errichten, damit eine gewisse Gerechtigkeit aufrechterhalten werden kann. Und als vierten und letzten Abschnitt ist die Erneuerung des Bundes. Das sind die Kapitel 22 bis 24. Und auch das sehen wir schon in den ersten Versen, und zwar die Verse 8 und 9, da heißt es: Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Also hier ermahnt Gott den Josua schon: Bei alledem achte aber auf das Gesetz. Achte auf den Bund Gottes mit seinem Volk. Nur dann wirst du Erfolg haben. Und genau das nimmt sich Josua zu Herzen. In den letzten Kapiteln sehen wir, es wird die Stämme vom Ostjordanland, der Stamm Ruben und der halbe Stamm Manasse, sie werden entlassen, aber es wird nochmal daran erinnert, dass sie den alleinigen Gott verehren sollen. Wir lesen, es gab dann so ein paar Irritationen, weil die so eine Art Erinnerungsaltar gebaut haben, direkt an der Grenze. Aber genau das sollte das Zeichen sein. Wir wollen keinem anderen Gott dienen, sondern wir wollen dem einzigen Gott dienen. Und dieser Altar, dieser Erinnerungsaltar soll uns nur daran erinnern, der einzig wahre Altar ist der des lebendigen Gottes. Und in den letzten beiden Kapiteln, 23 und 24, ist dann die große Abschiedsrede von Josua. Und auch hier erinnert er nochmal daran, dass der Bund mit Gott und seinem Volk besteht und dass sie all ihre fremden Götter wegtun sollen. Und da haben wir diesen bekannten Vers in Josua 24, Vers 15. Ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen? dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stromes waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das ganze Volk sagt, ja, wir wollen auch dem Herrn dienen. Wir wollen keinen anderen Göttern dienen. Hier wird der Bund erneuert. Und Josua richtet einen Steinhügel auf unter der Terebinte, um daran zu erinnern. Er erinnert das Volk Gottes, dem Gesetz, den Geboten Gottes gemäß zu handeln und zu leben. Das ist sozusagen die Grobgliederung. Und es ist ganz interessant, wie sich das im ersten Kapitel im Grunde schon ein wenig eine Art Vorschau gibt auf das ganze Buch. Ja? In dem Bereich dieser Bibelkunde haben wir aber immer noch zwei Hauptfragen, die wir jedem Buch stellen wollen. Einfach damit wir auch persönlich im Glauben wachsen können. Das eine ist, was erfahren wir eigentlich in diesem Buch über das Wesen Gottes? Was erfahren wir über das Wesen Gottes? Und ihr wisst sicherlich, Josua ist eines der Bücher, wo viele Menschen, auch Christen, richtig Probleme haben. Wie kann ich hier diesen Gott, der dargestellt wird, und sein Wesen, wie kann ich das wirklich einordnen? Denn im Buch Josua erfahren wir von einem Gott, der kämpft. Gott kämpft. Zum einen als Befehlshaber. Manche Menschen, die lesen dieses Buch und wollen das gerne so deuten, dass es einfach beschreibt, wie die Israeliten, dass die Völker Kanaans besiegt haben, und die das aber so ein bisschen dann nur im Nachhinein Gott in die Schuhe schieben wollen. So als wäre das eine Art religiöse Rechtfertigung. Sie wollten eigentlich nur ein bisschen Platz haben, ihr eigenes Land haben, politische Macht haben und sagen dann, ja, das hat unser Gott uns so aufgetragen. Aber das Buch Josua ist sehr, sehr klar darin, dass Gott tatsächlich beauftragt. Nicht im Nachhinein, sondern schon ganz zu Beginn. Er duldet nicht nur, was das Volk Israel tut hier, sondern er befiehlt ausdrücklich die Vernichtung der ganzen Völker. Und er gibt sogar die Kriegstaktiken vor, wie sie handeln sollen. Wie sollen sie Jericho erobern? Wie sollen sie Ai erobern? Wir müssen erkennen in diesem Buch, Gott führt Krieg gegen die Völker der Kananäer. Gott ist es, der diesen Auftrag gibt, seinem Volk dieses Land einzunehmen und die Völker zu vernichten. Aber er ist nicht nur befehlend, sondern in diesem Buch lesen wir, Gott wird richtig aktiv. Gott ist es, der den Weg überhaupt in das Land bereitet. Ja, in Kapitel 3 lesen wir, wie er einen Weg bereitet durch den Jordan, sodass die trockenen Fußes durchmarschieren können. Warum macht Gott das? Er gibt eine Erklärung. Und zwar in Kapitel 3, Vers 10, da lesen wir, daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist. Und dass er die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter ganz bestimmt für euch vertreiben wird. Dieses Zeichen, dass plötzlich der Strom des Jordan aufhört zu fließen und sie durchgehen sollen, es ist ein Zeichen Gottes, dass er die Völker vor Israel vertreiben wird und vernichten wird. Und in Kapitel 6 haben wir schon erwähnt, wie ist die Mauer von Jericho gefallen? Haben sie da Katapulte aufgebaut? oder mit einem Rambock? Oder haben sie Dynamit gesprengt? Nein. Sie sind mit der Bundeslade, dem Zeichen der Gegenwart Gottes, um die Stadt gezogen, genau nach dem Wort Gottes, genau nach der Anzahl, wie Gott es befohlen hat. Und ohne einen einzigen Kraftakt fällt die Mauer in sich zusammen. Und hier wird deutlich, Gott kämpft. Gott vernichtet das Bollwerk, die Verteidigung der Völker. Und dann in Kapitel 10, Vers 11, das ist, als sie gerade das Südland erobern, wo sich die fünf Könige zusammentun und gegen Israel kämpfen. Da lesen wir Kapitel 10, Vers 11. Und es geschah, als sie vor Israel flohen, also die Könige mit ihrem Heer. Sie waren gerade am Abhang von Bet-Horon. Da warf der Herr große Steine vom Himmel auf sie herab, bis Aseka, sodass sie umkamen. Es waren mehr, die durch die Hagelsteine umkamen, als die, welche die Söhne Israels mit dem Schwert umbrachten. Hört ihr das? Gott kämpft. Er lässt nicht nur das Volk Israel kämpfen, er wirft Hagelsteine, die mehr von dem Heer der Feinde vernichten als die ganze Armee der Israeliten. Und außerdem ist es Gott, der auch die Umstände so bereitet, dass dieser Sieg erbracht werden kann. Gott verlängert die Tageszeit, damit die Feinde nicht im Schutz der Dunkelheit fliehen können. Ein Vers später, Kapitel 10, Vers 12. Damals redete Josua zum Herrn, und zwar an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Söhnen Israels dahingab und sagte, vor den Augen Israels, Sonne stehe still zu Gibeon und Mond im Tal Ajalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis das Volk sich an seinen Feinden gerächt hatte. Wer hat das gemacht? Gott war's. Gott führt aktiv Krieg gegen die Völker der Kanaaniter. Und mehr noch, Gott wirkt sogar an den Feinden selbst, an ihrem Herzen. Wenn wir lesen Josua 11, Vers 18 bis 20, da heißt es, lange Zeit führte Josua mit all diesen Königen Krieg. Es gab keine Stadt, die sich den Söhnen Israels friedlich ergab, außer den Hevitern, die in Gibeon wohnten. Das war ja diese List. Alles andere nahmen sie im Kampf ein. Und jetzt die Begründung. Denn vom Herrn kam es, dass sie ihr Herz verstockten, so dass es zum Krieg mit Israel kam, damit an ihnen der Bann vollstreckt wurde, ohne dass ihnen Gnade widerfuhr, sondern dass sie vernichtet würden, wie der Herr dem Mose befohlen hatte. Gott hat sogar so an den Herzen der Feinde gewirkt, dass sie gar keinen Frieden erbaten, sondern Krieg wollten, weil Gott bestimmt hat, dass sie vernichtet werden sollen. Gott führt aktiv Krieg. Und Josua weiß das. In Kapitel 21, Vers 43 lesen wir, so gab der Herr Israel das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben geschworen hatte. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er es ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand. Alle ihre Feinde, jetzt hört man zu, alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Hand. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Diese Völker, Gott hat sie in die Hand von Israel gegeben. Gott hat diese Völker besiegt. Gott führt Krieg. Das führt uns zu einer schwierigen Frage. Wie kann es sein, dass Gott Krieg will? Wie kann es sein, dass Gott Krieg befiehlt und Krieg ausführt? dass Gott ein Krieger ist. Wie kann das sein? Ich möchte nur ein paar wenige Stichworte dazu sagen, die uns helfen sollen, ein Stück weit eine größere Perspektive zu gewinnen. Zum einen müssen wir verstehen, Gott gehört alles Leben. Er hat alles Leben geschaffen und jeder einzelne Mensch ist vor Gott verantwortlich. Gott allein hat aber auch das Recht, das Leben zu entziehen. Er, der das Leben gegeben hat, hat das Recht, das Leben wieder zu entziehen. Und wir sehen, wir wissen alle, am letzten Tag wird Gott von diesem Recht ausnahmslos Gebrauch machen. Er wird jedes Leben richten. Und er hat das Recht, in den ewigen Tod zu schicken, in die Hölle. Haben wir letzte Lehrstunde etwas von gehört. Doch in der Geschichte sehen wir, dass teilweise Gott ein vorgezogenes Gericht vollzieht. Das ist genau das, was bei der Sintflut unter Noah geschehen ist. Gott hat ein Gericht über den ganzen Erdkreis geführt, und er hat das Recht dazu. Er hat das Recht dazu. Und er beweist hier, er demonstriert hier, ich habe Macht und ich habe Recht, das Gericht zu vollziehen, wann ich will. Und das vorgezogene Gericht sollte uns Menschen warnen. Es soll uns warnen. Das Gleiche sehen wir in Ägypten. Die Plagen über das Volk Ägyptens, war das nicht ein vorgezogenes Gericht? Hat Gott da nicht Krieg geführt gegen das Volk der Ägypter und ihre falschen Götzen? Und wir sehen auch im Buch der Offenbarung, Gott wird Gericht vollziehen. Und er hat einige temporale, zeitlich beschränkte, vorgezogene Gerichtszeiten. Und genau das sehen wir hier im Buch Josua. Es ist ein Gericht, ein vorgezogenes Gericht des allmächtigen Gottes an ganz bestimmten Völkern, an den Völkern der Kanaaniter. Und Gott hat das Recht dazu. Aber obwohl Gott das uneingeschränkte Recht hat und niemand von uns sagen kann, warum tust du das, gibt Gott uns auch Hinweise darauf, Gottes Gericht ist gerecht. Es ist nicht willkürlich, sondern Gott gibt an, die Sünde dieser Völker hat das volle Maß erreicht. Das kündigt er schon Abraham an. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Stelle in 1. Mose 15, Vers 16. Da sagt Gott zu Abraham: Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren. Also spricht von den Nachkommen von Abraham, das Volk Israel. Und er sagt, dass sie 400 Jahre lang unterdrückt werden. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Abraham lebte in Kanaan, hatte noch keinen großen Besitz. Er lebte dort nur mit einem Zelt. Und Gott sagt, ich werde deine Nachkommen nach Ägypten führen. Dort werden sie unterdrückt werden. Aber in der vierten Generation werde ich sie wieder herausführen. Und dann sollen sie dieses Land erobern. Jetzt ist noch nicht die Zeit. Warum? Die Schuld der Amoriter, der Bewohner dieses Landes, ist noch nicht voll. Er weiß aber, dann wird es voll sein und dann werde ich das Gericht vollführen. Wir sehen, das Gericht Gottes ist nicht ungerecht, ist nicht willkürlich, ist nicht wahllos, sondern es ist ganz berechnet. Aufs Genaueste. dann noch eine Stelle aus 5. Mose, Kapitel 18, Vers 9. Da lesen wir etwas von den Gräueltaten, von der Versündigung dieser Völker, was Gott gesehen hat. 5. Mose 18, Abvers 9. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Gräueln dieser Nation gleich zu tun. Jetzt wird beschrieben, es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Das ist genau das, was diese Völker gemacht haben. Sie haben ihre eigenen Kinder geopfert, ihren falschen Göttern. Keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Das ist all das, was diese Völker getan haben und wie sie den Zorn Gottes auf sich gerufen haben. Denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Hört ihr das? Gottes Gericht ist gerecht und gerechtfertigt. Aufgrund dieser Gräueltaten, sagt Gott, vertreibe ich sie vor euch und gebe sie hin. Außerdem sehen wir auch, diese Schuld ist zum vollen Maß gelangt. Und dennoch sehen wir, die Völker in Kanaan, sie wussten von dem Handeln Gottes an Israel. Sie wussten, wie er sie befreit hat. Sie wussten, wie er sie durch die Wüste geführt hat. Sie wussten, wie Gott den Jordan freigelegt hat, damit sie durchziehen konnten. Aber sie haben keine Buße getan. Außer Rahab als einzige. Und sie wurde verschont. Rahab berichtet sogar den Kundschaftern, hier haben alle Angst vor euch. Wir haben gehört, was für große Taten Gott an diesem Volk tut. Rahab ist die einzige, die Buße tut. Außerdem müssen wir auch verstehen, was Gott hier tut, ist, er gebraucht das Volk Israel als sein eigenes richterliches Werkzeug. Es ist nicht so, dass Israel denkt, ach, dieses Land, das gefällt mir und dieses Land gefällt mir, das wollen wir mal erobern, Herr, hilfst du uns? Nein, Gott sagt, diese Gräueltaten, die Schuld dieser Völker ist voll. Darum gebrauche ich euch als mein richterliches Werkzeug, um das Gericht an ihnen zu vollziehen. Es ist sozusagen auf globaler Ebene das, so wie der Staat auf Landesebene. Es ist eine autoritative Macht, um Gerechtigkeit zu wirken. Es ist nicht wahllos, es ist nicht willkürlich, es ist nicht eigenbestimmt. Gott sagt sogar ganz deutlich zu dem Volk Israel, aber gegen Moab und gegen Ammon darfst du nicht ziehen. Sie dürfen keinen Krieg gegen diese Völker führen. Gott bestimmt ganz genau, wer es verdient hat, hier gerichtet zu werden und wer nicht. Und er gebraucht das Volk Israel bloß als sein Instrument, als sein Werkzeug, um dieses Gericht, dieses gerechte Gericht auszuführen. Und er gibt auch an, hier geht es nicht um politische Macht. Sie sollten die Völker ganz ausrotten, ganz vernichten, mit Mann und Maus, aufgrund einer religiösen Schutzmaßnahme. Wir lesen zum Beispiel in Psalm 106, das ist eine interessante Stelle, die Völker Kanaans sollten ausgerottet werden, damit Israel es ihren Sünden nicht gleich tut und selbst den Zorn Gottes auf sich zieht. Und im Psalm 106, Vers 35 lesen wir, dass Israel es dennoch tat.
Sie vermischten sich mit den Nationen und lernten ihre Werke. Sie dienten ihren Götzen, die wurden ihnen zum Fallstrick. Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen, vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und Töchter, die sie den Götzen Kanaans opferten. So wurde das Land durch die Blutschuld entweiht. Sie verunreinigten sich durch ihre Werke und hurten durch ihre Taten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen sein Volk und er verabscheute sein Erbteil. Es war eine notwendige Schutzmaßnahme im religiösen Sinn, die Gott hier beauftragt, damit Israel es nicht den Gräueltaten dieser Völker gleichtut. Und wir sehen, sie haben darin versagt. Sie haben diesen Befehl Gottes nicht ausführlich genug ausgeführt. Nicht genau genug ausgeführt. Und das wurde ihnen zum Fallstrick. Und Gott wollte sie davor bewahren. Und deswegen gibt er hier so harte, so klare Angaben der Vernichtung. Wir sehen aber auch schon im Deuteronomium, ich lese das jetzt nicht, aber Gott sagt auch, wenn ihr irgendwo andere Städte erobert, die nicht im Kanaan sind, dann sollt ihr sie erst fragen, ob sie Frieden mit euch schließen. Keine einzige Stadt soll einfach so aus politischer Machtgier eingenommen werden, sondern erst soll Frieden angeboten werden. Und dann müssen wir auch sehen, dieser Krieg, den Gott hier beauftragt, er war auf einen bestimmten Raum und eine bestimmte Zeit begrenzt. Manchmal wird dieser Vergleich getroffen mit dem Dschihad, mit den Attentätern. Mohammed hat einen zeitlosen Krieg gegen alle Ungläubigen ausgerufen. Ohne Begrenzung. Gott hat seinem Volk ein bestimmtes Land gegeben und gewisse Völker vorzeitig bestraft. Aber wir sehen, es gibt einen heilsgeschichtlichen Fortschritt. Das Alte Testament dient uns nach Paulus als ein Vorbild für geistliche Realitäten, wie er in 1. Korinther 10 schreibt. Und darum kann er sagen, in Epheser 6, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Geistliche Mächte. Ja? Es gibt einen heilsgeschichtlichen Fortschritt. Es entwickelt sich weiter und wir sehen, das, was Gott im Alten Testament getan hat, rechtmäßig, es soll uns auf etwas hinweisen, auf einen geistlichen Kampf, den wir genauso ernsthaft auszuführen haben. Und Jesus sagt in Johannes 18, Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sonst würden meine Diener für mich kämpfen. Es geht nicht um politische Macht für uns Christen. Ja? Dennoch sehen wir, im Alten Testament hat Gott mit seinem Volk etwas ihnen etwas gezeigt auf natürlicher Ebene und wir sehen, im neuen Bund haben wir es auszuführen auf geistlicher Ebene und gerade nicht zu vermischen mit einem irdischen Reich. Was wir also sehen ist in diesem Buch, dass Gott kämpft und es zeigt, dass er ein heiliger, eifersüchtiger, richtender Gott ist, der Macht hat über Leben und Tod. Im Buch Josua geht es nicht um ethnische Kämpfe oder politische Grausamkeiten der Israeliten, sondern um einen heiligen Gott, der ein vorzeitiges Gericht über gottlose Völker vollzieht. Und Rahab ist ein Beweis, dass es nicht mit einem breiten Pinsel oder ungerecht getan wird. Rahab ist gerade der Beweis, dass Gott selbst auf den Einzelnen schaut. Als zweites sehen wir in dem Buch Josua über das Wesen Gottes, dass er vollen Gehorsam verlangt. Er verlangt Gehorsam in der Reinigung und Anbetung. Wir sehen das in den ersten Kapiteln mit der Beschneidung, dem Passa und auch der Bundeserneuerung am Ende. Er fordert Gehorsam in der Ausführung, genau wie dieser Bann vollstreckt werden soll. Das war ein Zeichen der Vernichtung Gottes. Es sollte nichts genommen werden. Er verlangt Gehorsam in der Strategie, nicht in eigener Kraft, sondern in Treue an das Wort Gottes. Er verlangt Gehorsam in der Ausführung auch der Verteilung des Landes. Es geschieht durch das Los. Ja, Gott ist es, der hier wirksam ist, und er verlangt vollen Gehorsam des Volkes. Und immer da, wo sie versagt haben an Gehorsam, da mussten sie die Konsequenzen spüren. Es ist gerade durch den Ungehorsam, dass sie viele Probleme bekamen. Darüber erfahren wir noch mehr in dem nächsten Buch, im Buch Richter. Und auch wir sind gefordert, und das können wir an diesem Buch lernen, Gott ist der Gleiche, und er fordert auch von uns völligen Gehorsam. Gehorsam, uns zu heiligen, Gehorsam, Gott anzubeten, Gehorsam, gegen die Sünde zu kämpfen. Aber als Drittes, und das hatte Robert heute Morgen schon angekündigt, dieses Buch zeigt uns in beeindruckender Weise Gottes Treu. Er ist treu in der Versorgung. Wir sehen, bis zur Landesgrenze versorgt er das Volk noch mit Manna. Und Gott ist treu, genau nach seinen Verheißungen führt er diese zweite Generation, die Kindergeneration, von denen ihre Väter sagten, die werden den Kanaanitern zum Opfer fallen, wenn wir da jetzt eingehen. Genau die führt er mit Josua und Kaleb hinein in das Land. Gott ist treu. Aber er zeigt auch seine Treue durch das ganze Buch hindurch. Ist euch schon mal aufgefallen, wie viele Steinmale erwähnt werden? Am Anfang am Jordan wird ein Steinmal errichtet. Gott hat uns hier durchgeführt. Da, wo Achan gesteinigt wurde, wo der Fluch abgewendet wurde vom Volk, da wurde ein Steinmal errichtet. Über der Leiche des Königs am Eingang von der Stadt Ai, als sie vernichtet wurde, wurde ein Steinmal errichtet. Als Zeichen, Gott hat uns diesen Sieg geschenkt. An der Höhle, wo die Amoriterkönige gefangen wurden, wurde ein Steinmal errichtet. Gott hat uns diesen Sieg geschenkt. In Sichem unter der Terebinte, als Josua den Bund erneuert, errichtet er ein Steinmal. All das durch das ganze Buch hindurch soll uns erinnern, Gott ist treu. Erinnert euch daran, Gott ist treu. Wie häufig hat er uns schon geholfen? Und schließlich auch überhaupt, dass er ihnen das ganze Land gibt. Das ist ein Zeichen der Treue Gottes. Wir haben das gerade eben schon gelesen in den letzten Versen von Kapitel 21, wo es heißt, und ab Vers 44, und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er ihren Vätern geschworen hatte, und keiner von all ihren Feinden hielt vor ihnen stand. Alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Hand. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Das Buch Josua ist eine Erfüllung von vielen Verheißungen, die wir in den Büchern Mose gehört haben. Und Gott zeigt, ich bin treu, ich bin fähig, meine Worte zu erfüllen. Und das ist etwas, was wir auch in unserem Leben erfahren dürfen. Gott ist treu. Und zum Schluss noch die Frage, zeigt uns dieses Buch eigentlich irgendetwas über Christus auf? Gibt es hier Verheißungen auf den Messias, wo wir sehen, das erfüllt sich in Jesus? Eine interessante Sache ist, der Mann Josua selbst, der hieß eigentlich mal Hoshea. Aber Hoshea bedeutet Rettung. Aber Mose, Josua war ja ein Diener von Mose, Mose gab ihm einen neuen Namen. Er gab ihm den Namen Joshua. Das heißt, Jahwe ist Rettung. Gott ist Rettung. Und wisst ihr, die griechische Übersetzung von Joshua ist Jesus. Jesus. In der griechischen Übersetzung in der Septuaginta steht für Josua Jesus. Ist das Zufall? Ich glaube tatsächlich, wir können etwas als ein Vorschatten sehen auf Christus, wenn wir hier Josua betrachten. Wie er das Volk zum Sieg führt. Das ist genau das, was das Neue Testament uns aufzeigt. Dass Jesus den wahren Sieg uns errungen hat. Er hat Hölle, Tod und Teufel, er hat alle Sünde besiegt, als er am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht. Es gibt eine Reihe von Bibelversen, Römer 8, 37, 1. Korinther 15, 57, 2. Korinther 2, Vers 14, was uns aufzeigt, Jesus ist der wahre Kriegsherr, der uns einen geistlichen Sieg errungen hat. So wie Josua es im natürlichen Raum als eine Art Vorbild, als eine Art Vorschatten getan hat. Und das Zweite ist, Josua ist der, der nach dem Wort Gottes das Erbe austeilt, dem Volk Israel. Und wir sehen im Neuen Testament, Christus ist es, der uns zu Miterben macht, durch den wir ein geistliches Erbe bekommen, durch den wir Anteil haben an allen geistlichen Gütern. Epheser 1, Vers 11 oder auch Epheser 4, ab Vers 7 lesen wir, Christus ist das, der uns das Erbe austeilt, der uns Anteil gibt. So wie wir schon sehen, als Vorschatten Josua, der das Land aufteilt und das Volk Ruhe verschafft. Dann gibt es noch drei Punkte, die ich erwähnen will, wo man etwas sehen kann auf Christus hin, was aber nicht zwingend ist, aber was als eine Art Illustration dienen kann. Das eine ist, habe ich schon erwähnt, der Oberste des Heeres des Herrn. Wir sehen, so ähnlich wie am Dornbusch, kommt hier ein Mann auf Josua zu und man merkt, das ist nicht irgendwie ein Mann, der da daher spaziert, sondern es ist entweder ein Engel Gottes, der Oberste des Heeres des Herrn, aber wir sehen auch, er repräsentiert Gott selbst, weil er sagt, der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Genauso wie am Dornbusch, wo wir sehen, wo wir lesen, dass der Engel des Herrn gegenwärtig war, sehen wir auch hier an diesem Heerführer scheinbar göttliche Gegenwart. Und ich glaube, das kann schon auch etwas zeigen von Christus, der selbst Gott ist, von dem wir wissen, dass er im Neuen Testament Mensch geworden ist, um den Sieg auszuführen, den Sieg Gottes. Ja. Eine zweite Sache, die ist relativ bekannt, die rote Schnur im Fenster von der Rahab. Rahab befestigt eine rote Schnur ans Fenster, das soll als eine Art Markierung dienen, dass ihre Wohnung geschützt bleibt, dass die Israeliten das nicht zerstören und alle, die in diesem Haus sind von ihr, mit diesem roten Band am Fenster, mit diesem Signal, die können überleben. Alle anderen in Jericho sterben. Es ist also das Zeichen der Bewahrung und der Rettung von Heiden. Nun, das Einzige, was wir lesen, ist, dass es eine karmesinrote Schnur ist. Rot ist eine Signalfarbe, man kann das sehen, es ist deutlich. Manche sagen, soll die rote Farbe vielleicht auf das Blut der Versöhnung hindeuten? Ist das vielleicht eine Erinnerung an die blutigen Türpfosten, die die Israeliten in Ägypten hatten, als eine Art Bewahrung, dass der Würgeengel vorüberzieht? Es kann sein, und ich würde sagen, es ist sogar eine gute Illustration, aber wir können hier auch nicht mit Gewissheit sagen, das ist, warum die Kundschafter sagten, eine karmesinrote Schnur. Nicht jede rote Schnur in der Bibel deutet so eindeutig auf das Blut Christi hin. Ja? Wir sehen aber, Rahab wurde durch Glauben gerettet. Das ist das, was Hebräer 11 uns sagt. Und die Tatsache, dass sie Gehorsam bewies, dass sie diese rote Schnur an das Fenster machte, es zeigt, sie glaubte daran. Sie glaubte daran, dass sie Rettung findet. Und die rote Schnur wird im Neuen Testament nicht erwähnt, aber wir sehen, Glaube hat es immer mit Christus zu tun. Auch im Alten Testament. Immer auf die Verheißung auf Christus. Und was Rahab glaubte, ist, Gott ist mit diesem Volk. Gott segnet dieses Volk. Ich will dazugehören. Die haben eine Verheißung von Gott. Ich will dazugehören. Sie glaubte. Und als letzter Punkt sehen wir in Josua 7 diesen Achan, der was geraubt hat von Jericho an dem Gebannten, was er eigentlich nicht durfte. Und es kam ein Fluch über das ganze Volk. Nicht nur über Achan, über das ganze Volk. Und sie haben eine Niederlage in ihrem ersten Versuch, Ai zu erobern. Ich glaube, Achan ist ein Bild auf den ersten Adam, der den Fluch der Sünde in die ganze Welt brachte. Wir lesen dann aber auch, Achan wird als Schuldiger ausgemacht, er wird gesteinigt, er wird hingerichtet und so wird der Fluch abgewendet von dem ganzen Volk. Doch der erste Adam konnte den Fluch für uns nicht mehr abwenden, aber Christus ist als zweiter Adam gekommen, hat die Stelle eines Schuldigen angenommen, stellvertretend gestorben und hat durch seinen Tod am Kreuz den Fluch abgewendet für das Volk Gottes. Ich glaube, in diesem Sinn können wir hier auch etwas sehen von Christus und seinem stellvertretenden Opfer, wie er für uns zum Fluch wurde, wie es in Galater heißt. Und in 2. Korinther 5, er wurde für uns zum Fluch, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden.